Ganz kurz, bevor die Folge losgeht, wir hatten bei dieser Folge technische Probleme. Das heißt, nicht wundern, wenn die erste Hälfte ein bisschen komisch klingt, es wird dann später wieder, wie immer. Hallo, ich bin der Robert.
Hallo, ich bin der Tom.
Und gemeinsam sind wir Hangmeier und Palfrader.
No Western.
Ihr Zuckergoschis, heute müssen wir uns gleich zu Beginn entschuldigen, denn nach dieser Folge werdet ihr einen Hunger haben.
Ganz sicher, Ching Chen ist bei uns. Hallo, servus.
Servus. Ein Gastronom, ist dir das in die Wiege gelegt worden, wie so vielen, die in der Gastronomie arbeiten?
Also ich glaube, die meisten Leute, die in der Gastronomie aufwachsen, also zumindest die Leute, die ich kenne, wollen weg von der Gastronomie.
Ich schau mich an. Ja, ich komme aus einer Hoteliersfamilie. Genau. Mein Großvater war Hotelier, meine Tante, mein Onkel war Hoteldirektor im Hotel Sacher. Ich selber habe in der Hotellerie auch begonnen.
Oh, crazy.
Ich bin so froh, dass ich da weg bin.
Was hält dich dort?
Ich bin...
Der Erfolg?
Nein, also... Ich bin halt, also meine Eltern waren nie selbstständig, deswegen glaube ich, habe ich nie diesen Bezug zur Gastronomie gehabt, sondern nur zur Arbeit per se.
Ja.
Und ich fand die Arbeit eigentlich immer sehr, also für mich persönlich sehr ansprechend, was mein Vater halt gekocht hat, wie man eben, und die Selbstständigkeit war auch irgendwie ein kleiner Traum von meinem Vater, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, den erfülle ich jetzt auch zum Teil für ihn und für mich selber und ich glaube, deswegen bin ich noch in der Gastro. Aber jetzt nach ein paar Jahren Gastro, muss ich sagen, ist schon also, hat schon in sich. Ich meine, ich bin drin aufgewachsen de facto schon. Ja, weil eben durch die Arbeit meiner Eltern und eben durch eben viele von meinen Verwandtschaften hatten auch eigene chinesische Lokale.
Ja.
Habe halt da alles mitbekommen. Mein Freundeskreis, alle sind irgendwie in der Gastro gefühlt. Nur jetzt, wo man selber drin ist, ich weiß nicht, ob es die Zeit ist, also ich rede auch mit meinen Freunden viel drüber, aber sie meinen, es ist nie die gute Zeit für die Gastro. Es ist immer irgendwie eine schwierige Zeit, es ist immer irgendwas. Das ist halt irgendwie, das sage ich mir auch selber zur Selbstberuhigung. Es ist immer irgendwas, früher war es nicht besser, bla bla bla. Aber ich denke jetzt auch mittlerweile, früher war es besser. Und ich war immer der Typ, ich hab immer gesagt, hey, ich werde nicht so ein alter Knacker, der sagt, hey, die Jungen arbeiten nicht, früher war es besser. Aber mittlerweile bin ich in dem Alter, wo ich das sage.
Entschuldige, du, so alt bist du ja noch gar nicht.
Was bist du, 95er Baujahr?
Ich bin 95er Baujahr.
Ich könnte dein Vater sein, wovon redest du? Nicht einmal ich sage, die Jungen hakeln nichts.
Ja. Ich, sag, nein, nein, nein. Ich sage das ja noch nicht, ich denke das nur. Ich bin noch nicht so weit, dass ich das irgendwie sage.
Jetzt
habe ich es gesagt.
Ja, jetzt hast du es gesagt. Du hast auch gesagt, dass du, dass deine Familie aus China kommt.
Ja, genau.
China ist ein großes Land.
Ja.
Woher aus China?
Die Provinz heißt Zhejiang oder Zhejiang, je nachdem, wie man es betont. Ja. Und es ist eher dem Süden anzuordnen. Also Süden, und das ist an der Küste. Also das ist eine Küstenprovinz im Süden.
Also mehr Wing Chun.
Wing Chun ist...
Südchinesisches Kung Fu.
Ah, Yongchun, ja. Nein,
die Küche im Norden unterscheidet sich ja von der Küche im Süden doch beachtlich.
Ja, also das ist, wenn man quasi nur die Han-Chinesen betrachtet, das ist Nord- und Südgefälle relativ stark.
Ja.
Und grundsätzlich, also nicht nur die Küche, sondern auch kulturell und viele Sachen, auch sprachlich, merkt man halt sehr, sehr große Unterschiede. Und es ist aber nicht nur Norden und Süden, also das ist irgendwie so eine Vereinfachung, könnte man sagen.
Ja.
Aber es ist auch der Westen ganz anders. Also es ist Provinz zu Provinz, sagen wir.
Ja.
Es sind ja über 30 chinesische Provinzen und dann und über 50 offiziell anerkannte Minderheiten.
Ja. Also
da hast du halt Kulturen.
Ja, das ist jede Menge Sprachen.
Ja, also ich glaube, es müssten dort de facto eigentlich genauso viele Kulturen sein wie in Europa jetzt per se.
Ja. Das ist ja der Punkt. Man sagt ja auch nicht europäische Küche.
Genau,
was soll das sein?
Ja, was soll das sein?
Es sind wahnsinnig viele Menschen.
Ja. Ja. Wenn du britische Küche mit italienischer Küche vergleichst,
alles dasselbe, ne?
Da kann es sein, dass du in Rom einen Bauchstich bekommst.
Genau. Ja. Aber man könnte es miteinander vergleichen, wenn man halt ein bisschen, die historische Herleitung nimmt, dann hat sich das auch gegenseitig beeinflusst. Man kann sagen, okay, Croissant-Gipfel und was nicht.
Ja.
Also kann man schon ein bisschen was in diese Richtung bewegen, aber es ist ja ähnlich. Nur in China versucht man das halt irgendwie unter der chinesischen Habe zusammenzudecken. Und hier ist es halt so, jeder hat seine eigenen Nationalitäten.
Du bist, und man hört das auch, Wiener.
Ja.
Ja.
Forciere das jetzt schon ein bisschen.
Ach so?
Ja, ja.
Redet extra wienerisch?
Nicht extra, aber ich weiß nicht, wann das begonnen hat. Ich glaube, in der Schweiz hat das begonnen. Mhm. Mir ist dieser krasse Unterschied gar nicht so aufgefallen, weil ich habe mich nie in den deutschsprachigen Raum so krass bewegt. Also Deutschland war maximal für mich Bayern und nicht mehr weiter.
Ja.
Also, bis halt, und dann in der Schweiz war ich auch zum Studieren drüben. Und dort habe ich dann realisiert, dass unser Deutsch nicht dasselbe Deutsch ist. Es ist einfach nicht dasselbe.
Nein.
Und die haben das alles so niedlich gefunden drüben. Und ich habe deren Deutsch niedlich gefunden.
Ja.
Deswegen war es halt ein bisschen. Und dann habe ich halt realisiert, jetzt habe ich die Wahl, okay, ich bin sehr lange drüben, versuche ich mich zu assimilieren, versuche ich jetzt ein bisschen Schweizerdeutsch zu lernen oder fahre ich trotzdem die Wiener Schiene und gebe denen einfach das, was ich bin, und ich habe mich für das entschieden. Ja.
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 Das hat man eh ganz gut,
mich jetzt nicht von denen irgendwie beeinflussen lassen, glaube ich.
Gute Idee.
Ja, ich war vier Jahre drüben und das war,
Ach, bei den Schweizer.
Ja. Du hast ja schon gesagt, Gastronomie war ja nicht unbedingt die erste Wahl.
Mhm.
Du hast ja Physik studiert.
Ja.
Es ist Physik mittlerweile, ja, da gibt es so Astrophysik, Teilchenphysik.
Mhm.
Was hast du studiert? Welche Physik hast du studiert?
Ich habe, also in der Schweiz, also in Zürich ist das einfach Physik. Und das ist sehr theorielastig. Also es ist nicht wie bei uns zum Beispiel die technische Physik, wo du halt einen Fokus drauf hast, dass man wirklich technische Arbeiten geht, sondern die da drüben machen ja wirklich, also bei denen ist Teilchenphysik sehr vordergründig, weil sie einen CERN haben drüben und so weiter. Die meisten, die dorthin gehen, wollen halt wirklich theoretische Physik machen.
Mhm.
Das war mir nicht bewusst. Also ich sage, Physik war eigentlich auch nicht meine erste Wahl. Das ist auch irgendwie passiert. Also es war schon meine erste Wahl immer Naturwissenschaften.
Okay.
Aber ich dachte immer Chemie.
Okay.
Ist auch den Physiklehrern zu verschulden, dass Physik, also es war halt nie so interessant in dem Sinn. Nur je mehr man in die Wissenschaften hineinliest und ein bisschen versucht, die Theorien zu verstehen, desto näher kommt man an die Physik. Und irgendwann denkt man, egal was ich mache, es ist im Endeffekt, zuerst muss so oder so Physik machen.
Ja.
Deswegen habe ich Physik genommen, von allen Naturwissenschaften. Und dann habe ich realisiert, Physik ist nichts anderes als angewandte Mathematik.
Mhm.
Oder, ich weiß nicht, heißt es Mathematik oder Mathematik?
Es kommt darauf an, ob du nördlich von Bayern bist oder südlich.
Sagen wir Mathematik.
Wir sagen Mathematik,
ja, die
Deutschen sagen Mathematik.
Aber irgendwas hat mich da beeindruckt.
Sagst du Kaffee oder Kaffee?
Nein, Kaffee.
Ja, nein, dann sagst du auch Mathematik.
Schon, aber ein paar Sachen kommen da schon rein. Ja,
okay.
Das ist nicht so. Ja. Ich glaube, drüben in der Schweiz sagen sie Mathematik.
Ja.
Also irgendwie sowas.
Algebra.
Ja, Algebra. Mathematikerli.
Algebra, genau. Algebra. Naja, die sind...
Wie weit bist du gekommen mit dem Studium?
Also ich habe einen Bachelor fertig gemacht.
Ah doch?
Ja, okay. Also ich habe einen Master hier noch begonnen an der TU.
Ja.
Das hat mich so angeschissen hier. Entschuldigung. So?
Nein, erzähl.
Ich will jetzt nicht raunzen, aber ich finde...
Oh ja, ist der Raunz-Podcast.
Du bist Wiener, du musst raunzen.
Eben, jetzt raunzen mal.
Ja.
Also ich sehe es nur aus meiner Perspektive. Ich denke, ich war in einem sehr guten Gymnasium hier. Also ich habe auch die naturwissenschaftliche Geschichte und so weiter gemacht und so. Ja. Und du kommst drüber und versuchst Physik zu machen und bist einfach, du kommst an. Der erste Semester hat mich komplett durchgenommen. Ich so,
okay.
Habe ich überhaupt Physik in meinem Leben gemacht? Habe ich Mathe gemacht? Ich habe keine Ahnung, was ich
Weil passiert. Die ein Level erwarten, schon als Ausgangspunkt.
Rein und du bist dann, und das erste Semester. Und ich war kein schlechter Schüler. Also ich war ein nerviger Schüler, aber ich war kein schlechter Schüler. Also das, was mich interessiert hat, habe ich immer gut gemacht. Das, was mich nicht interessiert hat, habe ich extra schlecht gemacht.
Ja.
Und kommst du drüben an und bist... Also, also es ist jetzt der Vergleich Apfel-Birne, weil das ist irgendwie auch der Fokus ein anderer.
Okay.
Ob du, wir sagen immer Bildung, Ausbildung, bla bla bla, so in diese Richtung. Aber dort hast du drüben so einen Leistungsdruck, weil ich habe im ersten Semester schon so hart verkackt. Also ich habe so viele Prüfungen.
Ja.
Und die haben dort drüben nur... zwei Antritte. Das heißt, beim zweiten Mal bist du raus, also du hast dann noch einen, da war du einen einzigen Joker, das heißt, im ganzen Studienleben in der Physik kannst du einmal eine Prüfung das dritte Mal ablegen und ansonsten bist du draußen. Und da hatte ich schon Leute kennengelernt, die waren im sechsten Semester, haben dann eine Prüfung und dann gesagt, nein, bist du ausgeschlossen. Schweizweit. Also du kannst nicht für Physik machen, aber du kannst es irgendwie anrechnen lassen und dann irgendwie so Mathe machen oder Chemie oder so.
Okay.
Aber es war wirklich, es war vergleichsweise sehr schnell, kommst du hierher und, sechs Handritte,
Machst halt.
Ja, machst halt. Ja.
Also es ist nur eine, also ich weiß nicht, ob es so streng sein muss, ja. Aber es hat mir schon einen Nachdruck gegeben und unter anderem war das auch irgendwie ein bisschen ein Ansporn, dass ich halt irgendwie doch ansah, dass ich es in 3-4 Jahren schaffe. Ich meine, das ist natürlich schlecht für die Psyche, aber im Endeffekt hast du dann schnell ausgesiebt, sagen wir.
Ja.
Ob das was für dich ist oder nicht, da kannst du halt nicht de facto rumeiern. Und klar. Abgesehen davon ist das Studium so oder so teuer. Das heißt, bei uns im Schulsystem, ich glaube, der Fokus ist ein bisschen ein falscher.
Ja.
Und da drüben ist halt auch so, ich meine, gehört halt zu den besten Universitäten weltweit und da kommen halt international Studierende hinein und da kommst du halt in ein bisschen so eine, vor allem wenn du Vorlesungen an der ETH hast, kommst halt mit Leuten in Verbindung, wo du denkst, erst, du brauchst gar nicht mehr einen Bachelor studieren, du hast das schon fertig
in der Schule gemacht. Bremsen?
Ja.
Nein, überhaupt nicht. Ja. Ich merke nur, man merkt, dass er in der Küche offenbar zu wenig Ansprache hat.
Und zu wenig Leute hat mit denen. Ja.
Jetzt freut er sich.
Nein, aber das ist super. Deswegen herzlich willkommen im Podcast.
Ich habe zwei Podcasts mit dir gemacht. Die waren alle 3 Stunden.
Das wundert mich jetzt nicht.
Ja, perfekt.
Nein, was ich wissen will, ist, warum hast du dann mit der Physik aufgehört? Warum hast du dann den Schritt in die Gastronomie gemacht?
Also in der Schweiz kannst du jetzt sehr viele Sachen machen.
Ja.
Und die haben mir eigentlich angeboten, Teilchenphysik zu machen. Ja. Nur ich war immer so ein romantischer Physiker. Ich wollte immer sowas machen, wo man was sieht und dann ein Ergebnis hat und dann irgendwie was damit bewirken kann, beziehungsweise halt weiterkommt irgendwie.
Okay. Ja.
Was mein, ein Paper publishen und so weiter. Also richtig,
okay.
Richtig so Einstein-mäßig, was man so ein bisschen vorstellt.
Entdecken. Genau, was entdecken.
Ja. Aber meine Realität ist jetzt einfach, entweder du bist in einer Gruppe, wo so 10.000 Leute drin sind und die machen alle ein Projekt und dann tun sie Datenanalyse machen und dann ist im Endeffekt einer von vielen und das Ergebnis ist halt oftmals halt nicht so, also es gibt schon bahnbrechende Ergebnisse, aber das ist dann ein Kollektiv. Oder wenn du sagst, okay, ich will was selber machen, dann hast du halt Festkörperphysik, was ich gemacht habe.
Ja.
Findest einen neuen Supraleiter, was auch immer, etc.
Klar.
Und hast halt de facto ein nur, das Ganze ist jetzt mittlerweile so komplex und so geldverwoben, und Unipolitik und dies und das.
Okay.
Ich habe das alles miterlebt. Und das ist ein Bachelor. Und da habe ich gedacht, warum tue ich mir das an? Bevor ich, das waren immer diese Gesprächsthemen, was kann man eigentlich bewirken mit dem eigenen Tun?
Ja.
Und wenn du kein Geld hast, keine Positionen, keinen Rückhalt, ist es immer schwierig. Und dann ist halt die Frage, und dann habe ich halt analysiert, okay, was haben die Leute eigentlich, die entdecken konnten, was haben die anders gehabt als ich? Und also das ist oftmals so, dass die Leute aus gutem Haushalt kommen, einfach Kopf frei haben, keine finanziellen Hürden und so weiter. Und man dachte, okay, gut, das ist nicht, also meine Generation, also ich in meiner Generation, also im Sinne von meiner Familiengeneration, würde es nicht schaffen. Ich glaube, ich könnte meine Nachfahren oder meine Kinder oder so dazu bringen, dass sie das vielleicht dann machen, weil sie dann den Kopf frei bekommen. Und dann war das erste natürlich, irgendwie einen wirtschaftlichen Erfolg anzuknüpfen.
Ja.
Weil wenn man dann einen wirtschaftlichen Erfolg hat, könnte man de facto auch diese Studiengänge oder diese Forschungen mitfinanzieren oder helfen aufzubauen, für die man sich interessiert. Und das ist jetzt, das war dann der Grund, warum ich mich fürs Wirtschaftliche doch de facto entschieden habe.
Ja.
Weil ich halt denke, okay, man muss halt das Maximale aus einem Leben rausholen. Und das war das Maximale. Also ich denke, es wäre auch nice gewesen, weil ich wollte immer nach Amerika und so, aber Retroperspektive, jetzt Amerika.
Jetzt ja,
war eh eine gute Entscheidung, oder nicht? Mhm. Und dementsprechend glaube ich, es gibt keine guten Entscheidungen. Ich habe einfach wirklich nur deswegen.
Wie viele Lokale betreibst du?
7.
7?
Ja.
Das ist unfassbar. Ja. 7 Lokale?
Ja, aber das
ich war mit einem schon überfordert.
Ja.
Komplett überfordert.
Ich bin als Gast schon überfordert, wenn ich die Speisekarte kriege. Du bist oft dabei.
Ja? Er isst zum Beispiel immer Schnitzel.
Ja, weil es...
Immer Schnitzel.
Aber nicht in deinen Lokalen.
Was ist das Flaggschiff? Was ist das berühmteste Restaurant?
Damit das kann ich gar nicht sagen.
Zuhörerinnen und Zuhörer.
Da habe ich keine...
keine Präferenz.
Keine Präferenz.
Du liebst aber alle deine Kinder gleich.
Nein, es sind nicht alles nur meine Kinder. Ich muss sagen, es sind nicht alles nur meine Lokale de facto.
Okay.
Weil ich glaube sehr an das Kollektiv. Ich glaube sehr, dass man einfach zusammen mehr schafft als alleine.
Ja.
Und dementsprechend, ich meine, ich kann nur sagen, okay... Das, was mein wirklich großes Baby ist, das erste Lokal, ne? Denke ich durchaus. Und das ist in der Praterstraße gewesen. Das heißt, das ist Shin, das ist ein taiwanesisches Konzept. Das ist das erste Lokal, das ich gemacht habe de facto.
mit meinem langjährigen Kinderfreund, muss ich sagen, ja. Er hat das halt quasi von seinen Eltern, die pensionsbedingt abgegeben hat, übernommen, wollte das halt revitalisieren, neu machen und hat dann aber, weil er kocht, aber er hat halt kein wirtschaftliches Gefühl, würde ich das sagen, in diesem Sinn, und dann hat er gemeint, hey, wie schaut's aus und so. Und
da, du bist Physiker, halt, du kannst rechnen.
Ich kann rechnen, ich bin modern, ich habe Ideen, ich kann auch kochen. Also
ich weiß, was mit den Speisen in der Pfanne passiert, weil ich bin Physiker.
Ja. Ach so, stimmt, da nutzt das natürlich auch was.
Und ich kann das nach außen ein bisschen besser. Und so haben wir uns dann zusammengeschlossen, ganz kurz vor Corona, und haben uns halt dazu entschlossen, es zu machen. Aber das war eh eine Schnapsidee. Aber nicht Schnapsidee, also war Schnapsidee im Sinne von, es war eine Idee, die... Die Idee ist aus dem plötzlich rausgekommen. Ja. Ich war im Studium noch. Ich war in der TU im dritten Semester und war so, okay, ich bin eh gleich fertig, mach das noch fertig.
Ja.
Dann sagte mir, okay, machen wir selbstständig. Ja, gut, machen wir eh. Ja. Weil das ist, Gastro ist eh easy. Physik ist schwieriger, machen wir das nebenbei. Ist
diese Werbung noch mit den Duracell-Hasen?
Ja, ja, das ist wahnsinnig. Ja, aber das ist das Gastro-Klischee, gell? Dass die immer so oft magazinieren.
Ja, ja. Aber ja. Nein, mein Bruder sagt dir vielleicht, dass ich, ADHD habe oder sowas.
Ah ja, aber ich habe morgen meine Diagnose.
Braucht man gar nicht. Ja. Ich glaube, viele Leute haben das.
Also ja, ich habe eine Frage. Und zwar, wie macht man das gerade in der Gastro? Ja? Also eins meiner Hauptprobleme wäre, wenn ich ein Konzept mache und dass ich ein Klientel anlock, das einerseits meine Arbeit zu schätzen weiß, andererseits nicht so versnobbt ist, dass ich mir denke, okay, für die Arschlöcher koche ich nicht. Ja? Wie kriegt man diesen Spagat hin? Weißt du, was ich meine?
Das ist eine sehr, sehr gute... aber überleg doch mal was. Muss ich ein bisschen meine Aufwachsgeschichte reflektieren. Ja.
Ich bin natürlich geboren. Musst du das.
Ja, wie ich damit klarkomme, Ich bin geboren, Wilhelminenspital, gegen die Jonstraße Meiselmarkt. Also das war damals schon so ein richtig...
Da geht's zu.
Ja, da geht's zu, ja. Und dann sind wir gezogen zum Gürtel, also direkt am Gürtel gewohnt.
Ja.
Nussdorfer Straße, Heiligenstädter Straße, direkt bei Spittelau dort.
Gut.
Ist auch, also will ich sagen rough, also rough.
Wobei da hast du schon auch Snobs in der Ecke.
Da komme ich jetzt dazu.
Okay,
Das ist ein bisschen eine schwierigere Gegend, es war einfach der Gürtel halt, weißt du?
Ja.
Rotlicht, da. Was aber wahr ist, dass ich zufälligerweise, wirklich, das sind halt die Zufälle, die im Leben einen Menschen irgendwie dorthin bringen, wo sie sein sollen.
Yeah.
Da war ich dann im 19. im Gymnasium.
Okay.
Und das hat irgendwie, das war der Sprung, glaube ich, auch in der Intensität im Kopf, glaube ich. Das hat sehr, sehr viel verändert. Einfach und wenn du sagst, so snobbt, ich meine, 19.
Ja, klar.
Und dann kommst du rein und bist halt irgendwie ein Alien, also ein richtiges Alien. Und da musste ich mich auch damit zurechtfinden, dass es den Leuten irgendwie, dass die dieses Verständnis nicht haben von dem Proletariat.
Ja.
Und ich glaube, das ist das, was ich mitgenommen habe, wieso ich das eigentlich nicht mehr, also wieso mich das gar nicht irgendwie... Es juckt mich nicht, weil ich kenne alle, ich kenne viele aus dem 19. Ich war bei denen zu Hause und so, ich habe alles gesehen und
klar.
So. Im Endeffekt sind alles nur Menschen.
Kochen alle mit Wasser.
Ja, kochen alle mit, genau, das ist es.
Ne? Ein Problem, das jeder, der in der Gastronomie oder Hotellerie arbeitet, ist das Privatleben. Weil man ja sehr oft arbeitet, wenn die anderen frei haben. Mhm. Wie kriegst du das hin?
Soll ich da jetzt wieder
groß alles, was du willst?
Also ich sage,
was du von deinen Katzen.
meine Orientierung ist, ich habe keine Freizeit de facto, Also das habe ich jetzt im Selbstständigen, aber ich hatte davor auch keine Freizeit. Also, wo ich studiert habe, habe ich jeden Tag Ich habe eigentlich de facto in meinem ganzen Leben bis jetzt keine Freizeit gehabt und jedes Mal, wenn ich irgendwie Urlaub mache, knüpfe ich das mit irgendetwas, was ich irgendwie mich selber weiterbringt oder grundsätzlich was weiterbringt.
Ja.
Aber wenn man jetzt nur die Chinesen anschaut, warum die so hackeln, bei uns, oder die haben keine Feiertage. Also du musst es sehen, die haben nur einen Feiertag, das ist chinesisch Neujahr. Alle anderen Feiertage sind eigentlich irrelevant. Deswegen kann man das irgendwie mit unseren Perspektiven gar nicht so betrachten, weil wo wir Weihnachten feiern, die feiern eher keine Weihnachten.
Ja.
Hanukkah oder was weiß ich, Ramadan, das gibt's ja nicht. Also gibt's nur chinesisch Neujahr und chinesisch Neujahr ist immer irgendwann im Februar oder März oder Jänner und da ist eh ein Loch.
Ja.
Da ist das Gastroloch in Wien. Das ist sowieso, weißt du, hast du die Ballsaison, da ist ein Loch. Im Jänner sowieso gehen alle Skifahren und so weiter. Und,
Und das ist eh gut dann, der Versuch, also, und selbst dann machen viele keine Pause. Also, ja. Ich glaube, das wurde einfach, was hat er letztens gesagt, das wird in der Muttermilch weitergegeben. Mhm. Also dieses ständige Arbeiten. Und das ist nicht mal auf die Selbstständigkeit jetzt bezogen, sondern grundsätzlich auf die Natur. Und das ist wiederum deswegen, weil einfach die innere Mitbewerberschaft, diese Konkurrenz in China so groß ist, weil einfach ja. so eine große Bevölkerungsdichte da ist. Also ja. da musst du schon im Ellbogen und so weiter. Und hier geht es uns ja richtig gut, ja. würde ich sagen. Und aber das trotzdem dieses
Das heißt, sowas wie ein klassisches Hobby oder ein Ausgleich zu deiner Gastro-Tätigkeit hast du gar nicht.
Physik ist mein Hobby.
Zum okay. Beispiel. Die Physik ist dein ja. Hobby.
Wie geht man dem nach? Einfach mal den Bomben bauen.
Immer wieder
drüber nachdenken.
Lesen.
Denken.
Okay, also gar nicht angewandte Physik, sondern...
Nein, ja,
das heißt, wir können Physik erwarten, dass wenn du gebratenen Reis machst, wir irgendwie eine Antwort darauf haben, warum Gravitation eine der schwächsten Kräfte mhm. ist, die es gibt. Und
zum Beispiel, ja.
Okay.
Also man kann da sehr, sehr viel... Also wenn man durchs Leben so geht, also nicht nur aufs Kochen bezogen, sondern grundsätzlich einfach Fragen sich stellt, warum ist das überhaupt so?
Ja.
Da beginnt schon ein bisschen Physik. Also meiner Meinung nach. Ja.
Ja.
Und da kannst du halt wirklich selektiv hingehen und sagen, okay, ich breche das jetzt so weit runter, bis ich zur Physik komme und dann studiere ich das so weit so. Aber wirklich analytisch und ohne Metaphysik. Also ohne dem, boah, vielleicht ist Gott dahinter oder so ein Kack. Sondern wirklich, was ich sehe, was ich fühle, was ich so zu entdecken habe, und dann de facto einfach in eine Theorie entwickle oder in ein Wissen entwickle. Und das passiert eigentlich mit vielen Sachen. Und das ist ja der Antrieb, den ich grundsätzlich habe. Also wenn du sagst, Hobby, mein Hobby ist einfach, neues Wissen zu erlangen.
Okay. Das ist lustig, weil ja. das ist auch Physik ist auch eine der Themen, die mich beschäftigen.
Ja. Und Metaphysik oder Physik?
Physik.
Physik.
Metaphysik, du wirst kaum einen... Und esoterischeren Menschen finden als mich.
Okay.
Ich stehe jeder Form der Esoterik und Religion in Frontalopposition okay. gegenüber. Nein, Physik ist meine Religion.
Ja, okay.
Und ich finde es so großartig, weil es einen auch so demütig macht.
Ja.
Weil du sehr, sehr schnell, egal womit du dich beschäftigst, vor allem wenn du so dumm bist wie ich, dass du an deine Grenzen stößt. Und das ist herrlich. Man sagt, okay, für das bin ich zu blöd. Großartig, ich verstehe es nicht. Ja. Und ich freue mich dann immer, wenn ich dann Videos sehe von Richard Feynman zum Beispiel.
Feynman, ja.
Eine Empfehlung auch an alle, die zuhören.
Ja,
da gibt es auf YouTube ein großartiges Video, das ich liebe, wo er den Magnetismus erklärt und eigentlich nicht erklärt, aber eigentlich erklärt. Das ist so großartig und...
Er ist diktatischer Wahnsinn. Also er ist ein Role Model.
Ja, würde ich absolut. Sagen. Ja.
Ja.
Ein großer Richard Feynman, Wahnsinn. Ein großes Idol.
Ja, mit welcher Leichtigkeit er auch wirklich sehr, sehr komplexe Themen.
Und so unprätentiös.
Ja, und er ist ein Nobelpreisträger. Also ja. richtig, also der hat, das ist, da ist Tiefe. Also da ja. ist Tiefe drin. Ja.
Und entspannt genau. und wirklich wie sein ja. Hippie-Physiker.
Hippie-Physiker, ja. Der hat auch so Bongos gespielt.
Und ja,
so.
Ja.
Okay. Ja, ja.
Nein, man hat das Gefühl gehabt, der ständig eingeraucht.
Ja. Okay.
Ja, ja. Ja, schaut es ihn euch an. Es ja. ist sehr, ja, sehr lustig.
Richard Feynman ist wirklich...
Gut.
Also, und vor allem, er hat ja Quanten-Elektrodynamik gemacht.
Ja.
Also das ist so sein Lebenswerk. Also, außer der Alp dieser Didaktik. Und das ist, da brauchst schon viel Inhalt, damit du das so rüberbringst. Und die meisten, die ich kennenlernen durfte, Professoren, die halt, die das auch sehr, sehr weit gebracht haben, die sind didaktisch einfach nicht so, also die können das nicht so vermitteln, wie sie ja. es selber verstehen. Und da habe ich mich auch sehr dumm gefühlt. Also ich sage so, wie es ist. Und ich habe halt realisiert, oftmals gibt es halt nur zwei Arten. Also entweder sie verstehen es selber nicht und können es halt nicht reproduzieren und deswegen können sie es dir nicht beibringen.
Worüber der Feynman auch gesprochen
hat. Ah ja, genau, richtig, ja, richtig. Und oder es ist einfach nicht in deren Interesse, dass irgendwie so weitergehen, weil viele sind einfach nicht interessiert, das Wissen weiterzugeben, weil sie selber mit sich selbst auch beschäftigt sind mit diesen Ideen und so weiter. Und da gibt es halt schon. Und ich hatte, glaube ich, das Glück, dass ich sehr viele angetroffen habe, die aber das Wissen wirklich so schön weitergebracht haben.
Ja.
Und aber zudem kommt man eigentlich schwierig, also sehr schwierig, weil das einfach, ich denke halt immer, das ist so eine Art Schicksalsbegegnung, dass ich genau diese Art von Professoren oder diese Art von Menschen treffe zu der Zeit, wo ich halt die meisten Fragen an mich selbst und an allen anderen habe. Und die bringen dann einen schon wirklich weiter und Sichtweisen und so.
Das war für mich eine der seltsamsten Erkenntnisse, als ich kapiert habe, dass es einen Zufall gibt. Ich habe ja oft gesagt, nein, es gibt keinen Zufall.
Ich denke noch immer, es gibt keinen Zufall, okay, aber ja.
Ja, dann liest du vom Florian Aigner, das ist ein österreichischer Physiker, großartiger, sehr, sehr lustiger Mensch, das Universum, der Zufall und du.
Ja.
Oder der Zufall, das Universum und du. Ist ein großartiges Buch, hat mir der Florian Schäuber geschenkt.
Ja.
Und die ersten 30 Seiten habe ich mir gedacht, der kann mir nichts erzählen, was ich nicht schon weiß.
Mhm. Und dann auf Seite 31.
Und dann ist es gekommen und dann kriegst du halt eine über die Großhirnrinde und sagst, du bist vielleicht nicht einmal halb so gescheit, wie du glaubst, du Trottel.
Echt?
Nein, lies es dir durch. Also er hat mir, ich habe jetzt kapiert, dass es einen Zufall gibt und das ist halt
einen Zufall.
Es gibt den Zufall. Zufall und dass man den sogar mit der Bell'schen Kurve messen kann. Man kann ihn sogar messen.
Ja, bevor wir hier streiten.
Wurscht. Nein, reden wir von
der. Muss ich mal. Das wird meine Ansichten auf die Sachen auch ein bisschen ändern. Würde ich mir gerne ein Buch lesen.
Lies das Buch, das ist großartig. Reden wir von der Gastronomie.
Ja, ich meine, ich bin aufgewachsen im provinziellen Niederösterreich. Ja, und wenn ich mir jetzt anschaue.
Herr, provinziell.
Naja, wenn ich mir anschaue, was asiatische Küche in meiner Kindheit für mich bedeutet hat und was es jetzt ist, ja, nämlich von Buffet-Chinese, ja, hier 8 Schätze, bla bla bla, ja. Hin zu, wenn wir heute fancy irgendwo hingehen wollen, dann ist es irgendein Asia-Fusion-Whatever-Ding, ja. Wie erklärst du dir das? Ist es ein Aufräumen mit Vorurteilen? Ist es ein, wo kommt das auf einmal her, dass aus einer Einheitssuppe, ja, immer der eine Dorf-Chinese, diese Vielfalt und diese Qualität entstehen hat können, ja? Wie siehst du das? Wie hast du das selber erlebt?
Ich versuche das natürlich selber auch zu analysieren, um dahingehend einfach auch Trends, Trendentwicklungen irgendwie mitzubekommen, mitzubestimmen.
Ja.
Und ich denke durchaus, also wenn man jetzt zurückgeht in der Zeit, ich meine, ich habe das alles selber auch miterlebt und so weiter, ist de facto, also eines ist sehr, sehr wichtig. Es ist die Akzeptanz vom Gast, quasi der Gast im Vordergrund oder der Gastronom, also der Bewirtet im Vordergrund.
Ja.
Und oftmals ist es so, haben österreichische Wirte zum Beispiel ein sehr, sehr, sehr starkes Selbstvertrauen und zum Teil Ego.
Ja.
Sie sagen, du bist mein Gast und wenn du bist hier nicht willkommen, bla bla bla.
Ja.
Und die chinesische Herangehensweise ist eher umgekehrt. Wir sagen, okay, du bist mein Gast und ich versuche all das irgendwie zu erfüllen, deine Wünsche und was auch immer.
Okay.
So. Und dann gehst du halt hin und sagst, okay, boah, die essen ja das nicht, was wir essen. Also nicht mal annähernd essen die das, was wir essen. Ja, schauen wir mal, vielleicht essen die das, was sie essen, aber wir tun es halt ein bisschen
tweaken,
tweaken und verständlicher machen. Und klar, so. Dann haben sie, weil die haben, das ist genau das, was ich sage, du hast eine romantische Vorstellung, gehst dann rein und dann bist du halt, dann platzen deine Vorstellungen, wenn der Japaner nach Paris kommt und Paris ist so dreckig, da gibt es ja diese Syndrome. Und dementsprechend kommt man hin mit dem Gedanken, China mit den Pagoden und dem Rot und dem, weißt du, und die Ente und da. Und dann kommst du hin und dann ist es nicht so.
Ja.
Dann ist das ja gar nicht. Also dann ist es so, ich nehme nur das, was ich
kenne. Okay, man will den Koi-Teich, man will die Golddrachen, man will diese.
Ja, das war früher so.
Ja,
oder man hat gedacht, dass sie es wollen, aber ich denke auch, dass sie es haben wollten. Ja,
de facto.
So. Das ist mal der Anspruch gewesen früher.
Ja.
Mit dem konnte man ja auch sehr hochpreisige Schienen fahren. Also,
absolut.
Also 60er, 70er Jahre Chinesen waren teuer. Und Leute haben sich angestellt, waren Schlangen. Und kenne ich jetzt persönlich nicht mehr, sondern 80er Jahre, aber da hat man halt, wie von meinen Eltern weiß ich das, die sind noch bis in die 80er Jahre sind Schlangen gestanden vor China-Restaurants. Also wirklich, bevor sie aufgesperrt haben, gab es schon eine Schlange, damit sie reinkommen und essen können.
Irre.
Und dann war es halt 8 Schätze, Frühlingsrolle und so weiter. War halt alles noch neu. So. Und das wird angepasstes Essen, sagt man, okay, auf der einen Seite natürlich Regionalität und so weiter, du hast halt viele Zutaten nicht gehabt, also die Lieferketten meine ich nicht wie jetzt, da kriegst du das hier so hergeflogen, den Wasserspinat und das ist frisch und Chili ist frisch oder Tiefkühl, was auch immer.
Yeah.
Früher war das ja alles irgendwie
eingelegt. Softshell Crabs.
Ja, yeah. Von irgendwo. Yeah. Lachs aus Neuseeland könntest du jetzt und Alaska, King Crab und was auch immer. Yeah. Kriegst du alles frisch, also lebendig. Yeah. Würdest du frisch kriegen, glaube ich.
Yeah.
Und das war einerseits nicht so und deswegen hat man versucht anzupassen, andererseits eben der Gast möchte das. Aber mittlerweile ist es soweit so, denke ich durchaus, dass auch die Chinesen ein bisschen so diesen, was gut und schlecht ist, ja, ein bisschen diesen Nationalstolz wiedergefunden haben oder so eine Identität wiedergefunden haben, was lange Zeit einfach verloren gegangen ist durch die Kulturrevolution. Wir wollten keine Identität, wir wollen alles zerstören, was irgendwie erinnert so an das alte China, an dieses schiere, unterdrückende und jetzt aber mittlerweile soweit so, hey, schau, China ist jetzt kein dritte Weltland mehr, wir müssen ja zeigen, was wir können und so weiter. Wir stehen jetzt unser Grund, das ist chinesisch, das andere ist nur Bullshit. Da habe ich halt auch Kämpfe. Kämpfe im Sinne von Diskussionen. Ja.
Yeah.
Jetzt bin ich nicht authentisch genug, weil ich jetzt hier aufgewachsen bin und nicht mehr diesen ganzen Cast mitnehme. Was heißt, Alter, das muss so sein. Ich diskutiere, also diese Diskussion geht bei mir vorbei, weil ich denke durchaus noch immer, Gast ist vordergründig.
Und wieso sagst du denen nicht, wo dann was nicht passt, dann geht zurück, wo du herkommst.
Schlechte.
Ja, nein, das sagen sie ja selber.
Die wollen selber.
Also das ist Dilemma von denen.
Ja.
Gerade die halt sehr an ihren Wurzeln verklebt sind, die sind ja de facto die das genauso auf sich selber irgendwie reflektieren müssen.
Ja.
Die müssen zurückgehen.
Also,
also wenn ich jetzt so am Erstarken von China oder irgendeinem anderen Land, sage ich keinen Länder, dann gibt es wieder Hate. geh doch zurück, aber ich würde das nicht sagen, weil ich finde, das ist
Es war ein Scherz.
Es
war ein Scherz. Es war ein Scherz.
Nein,
was ich damit zum Ausdruck bringen wollte, ist, dass du nicht integriert, sondern assimiliert bist. Du bist wienerischer als mancher Wiener, den ich kenne.
Ja, ich habe da auch meine Schwierigkeiten bei diesen Begriffen. Integration, Assimilation und Anpassung und so weiter.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, es ist so ein natürlicher Prozess.
Ja.
Also wenn man das jetzt gar nicht forciert.
Ja.
Ich hab Neffen in Oberösterreich. Ich verstehe die nicht. Die sprechen
zum Glück haben wir den Jonas hier bei uns.
Jonas
im Team.
Jonas und
die können nicht einmal Hochdeutsch.
Ja. Mei, Frühlässig.
Ja. Keine Ahnung.
Da spricht man nach.
War was?
Der Jonas schüttelt den Kopf.
Jonas?
Ich darf nicht mehr oberösterreichisch reden. Wo sie viel
überhaupt. Das ist wirklich, Alter. Die Mutter ist halt ein bisschen älter als ich und die hat dann noch dieses Gebrochene, weil sie herkommen ist und so. Die Kinder sind null Chinesisch. Das sprechen kein Chinesisch, können das auch nicht lesen, nix.
Ja.
Die reden oberösterreichisch bis zum Gehen, weil es so richtig jetzt Dorf. Also, Entschuldigung, dass ich sage.
Dorfkinder. Nein,
das sind Dorfkinder.
Ja.
Und wenn man sagt, ja, ihr müsst in die Stadt kommen und so weiter, so geht er dann.
Wie ist denn Mandarin?
Das ist okay.
Ja?
Meine Eltern haben das halt forciert, da gibt es halt diese chinesische Schulen. Da bin ich immer am Samstag in die Schule noch gegangen. Abseits von unserer Schule noch einmal am Samstag in die
Sprechen
Schule.
Sprechen deine Eltern aber auch Deutsch und?
Ja, ja.
Also beides.
Ja, aber Mandarin spreche ich auch besser als meine Eltern, weil die sprechen eigentlich auch so Dialekt.
Okay.
Welchen?
Qin Tian Hua heißt das. Also das ist diese.
Das sind die.
Also in Wien sind gefühlt so 50-60% von den Leuten kommen ja aus derselben Provinz.
Okay.
Und diese Provinz, dieses Dialekt, das wird hier bei denen sehr vordergründig.
Ja. Okay.
Und ich verstehe alles, aber ich kann es nicht sprechen. Also ich kann es wirklich nicht sprechen. Ich verstehe alles. Und wenn du Mandarinsprecher wärst, würdest du kein Wort verstehen.
Wirklich?
Ja, kein Wort.
Ich habe den Ehrgeiz, dass ich Mandarin, die Schrift, die simplifizierte Mandarinschrift, da habe ich mal begonnen und habe so 20, 30 Schriftzeichen gelernt. Und das ist gar nicht einmal so schwierig und manchmal total logisch, weil wenn du einen Berg machst, dann hast du halt sein Hutterl und wenn das ein Vulkan ist, dann sind halt drei so Feuerdings und das heißt dann gleich, weißt du, was Vulkan heißt, was Berg heißt, was Feuer heißt.
Ja. Aber ich glaube, das ist nicht so kausal. Also ich denke, das ist
mehr... Ja, nein.
Das ist mehr so Eselsbrücke.
Das ist Herz ist dann so.
Ja, nein, das ist bei uns eher so eine Eselsbrücke.
Nein, natürlich sind es Eselsbrücken, aber ich habe ein paar Sachen dann schon lesen können.
Ja, klar.
Habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Jetzt bin ich motiviert, dass ich wieder ein paar chinesische Schriftzeichen lerne.
Also ja, uns ist motiviert, dass wir mal essen gehen.
Das machen wir. Und falls ihr Lust bekommen habt... Wir werden das in die Shownotes reinschreiben. Die,
ja, die ganzen sieben Lokale. Und so.
Lokale. In welchen trifft man dich am ersten
Mal? Genau, wenn man dich stalken will.
Derzeit am Naschmarkt.
Market.
Market und ja. Zufall halt. Okay. Die zwei Lokale bin ich jetzt am meisten.
Im Zufall bist du auch?
Ja, muss, das ist ja gleich nebendran. Also ja. Gezwungenermaßen. Wenn ich dort drüben bin, dann sehen die mich. Ich habe wieder ein kleines Problem, kann ich kurz mal rüberkommen.
Wir hatten früher einen Proberaum im T-On. Da war natürlich, da war natürlich das Sofa immer das Mittagsgulag.
Ah, okay, warte, das ist schon ein bisschen länger.
Das ist 15 Jahre
alt. Ah, okay, gut. Ja.
Okay, das heißt, alle Infos zu unserem Gastrophysiker in den Shownotes.
Richtig?
Habe ich das richtig gesagt?
Hast du schön gesagt, Robert.
Danke, Thomas.
Tausend Dank fürs Kommen. Ting, ting.
Ciao.
Tschüssi. Pussi. Wir haben eine kurze Frage an euch. Hättet ihr Lust, euch ein bisschen mit uns auszutauschen? Ich weiß nicht, ihr könnt uns Fragen stellen oder uns beschimpfen. Da wird es nämlich, wenn genug Leute Interesse haben, bald eine Möglichkeit dazu geben. Es gibt jetzt nämlich eine neue App, die heißt Campfire FM. Das könnt ihr euch vorstellen wie eine Art Social-Media-Plattform für Podcasts. In den Shownotes gibt es einen Link, wo ihr euch anmelden könnt. Und wenn darauf genug Leute Lust haben, dann werden wir das für euch machen. Und sonst geht's halt einfach in den Arsch. Wir würden uns freuen, euch ein bisschen besser kennenzulernen. Vielleicht ja schon bald auf Campfire FM.